rational Bier trinken auf dem Oktoberfest. Er baut kein Oktoberfest, da gehst du zum Kühlschrank.
Wenn die nicht aufpassen, dann machen wir in 3 Jahren eine Spezialsendung über On, weil dann sind die tot. Manienische
Rent Trust Live.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe Brandtrust Live. Heute aus München und wie man sieht, aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich es ist Oktoberfest und das ist der Anlass zu reden. Es ist der erste Videocast zum Thema Marke, der alle 14 Tage erscheint. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert uns. Würden wir uns freuen. Es gibt immer wieder spannende Themen. Ja, heute, wie gesagt, nachher gehen wir auf die Wiesen. Drum sehen wir so aus, wie wir aussehen, beziehungsweise wie wir sonst nicht aussehen. Die Wiesen ist ja so eine ganz besondere Veranstaltung. Es gibt seit 214 Jahren, also 1810 war die erste, anlässlich der Hochzeit von Ludwig I. Und es kommen um die 6 Millionen Besucher jedes Jahr, davon mindestens die Hälfte gefühlt Italiener. Und die Maß ist, beziehungsweise der Maßpreis ist das Hauptthema, und zwar jedes Jahr. Zwei Stichworte, Maß und Preis. Also wer das nicht weiß, Preisen sind Preußen und die Maß ist ein Liter Bier. Und der kostet so um die 14,10 Euro. Das schwankt ein bisschen. Die Großkopferten zahlen über 15 Euro und die anderen etwas weniger. Und wie immer ist Charlina dabei, die das total lustig findet, dass ich versuche, bayerischen Dialekt zu imitieren. Aber das gehört halt jetzt zu so einer Sendung dazu, Charlina. Mhm. Und Charlina ist ja näher am Oktoberfest geboren als ich. Insofern auch kompetenter. Deshalb ist sie da und deshalb werden wir uns heute einem Thema widmen. Nein, es wird nicht um Eventmarketing gehen, sondern es geht um Communities und was es damit auf sich hat. Charlina, was ist eine Community? Definier es mal kurz.
Eine Sinn- und Wertegemeinschaft.
Und was hat es mit dem Oktoberfest zu tun?
Nichts.
Na, das stimmt nicht ganz. Es ist schon Sinn und Werte spielt ja schon, glaube ich, eine große Rolle.
Also gerade das Oberbayerische charakterisiert sich ja durch einen, gerade das Oberbayerische, durch einen sehr dramatischen, inszenierenden, lauten Auftritt, der dann gepaart ist mit Tradition, mit grirbig sein und gleichzeitig aber auch dem natürlichen bayerischen Grand. Und das dann gepaart mit dem richtigen Bier. Übrigens, wir haben noch gar nicht angestoßen.
Zum Wohl.
Prost. Muss in Steinkrügen noch besser. Und damit identifizierst du dich ja dann mit diesem Lebensgefühl, glaube ich, gerade auch, wenn du aufs Oktoberfest kommst und allem, womit auch die Marke, wofür auch die Marke Bayern steht. Und das ist dann die Sinn- und Wertegemeinschaft, von der du sprichst.
Und da kommen wir mal zum Punkt. Das Interessante beim Oktoberfest ist ja, die Leute kommen zum Oktoberfest. Das Oktoberfest kommt nicht zu den Leuten. Wichtiger Punkt, also da geht es um Anziehung, ne? Das ganz große Thema der Marken. Und wenn man sich eben fragt, warum überteuerte Preise, lange Wege, unfreundliches Personal.
Kotzwiesen.
Kotzwiesen, je nachdem. Ja, auf jeden Fall, also es sind auch viele Umstände dabei. Und trotzdem, die werden alle überwunden, weil man dahin will. Und die Frage ist, was ist so stark? Was ist dieser Magnet? Und ein Thema hast du eben jetzt gerade genannt, das ist die Zugehörigkeit zu dieser Sinn-, Werte- und Empfindungsgemeinschaft, genannt Community. Und ich glaube, da kann man sehr schön beobachten, was für Marken generell eben wichtig ist, dass Marken diese Kraft entwickeln, dass Menschen sagen, ich will nicht nur das Produkt von dieser Marke kaufen oder die Dienstleistung, sondern ich will dazugehören.
Ja.
Und dieses Angebot dazugehören, im Englischen sagt man ja so schön, macht man den Unterschied zwischen join, to join and to belong. Und es geht um dieses Belong, also dieses nicht daran teilhaben, sondern dazu zu gehören, also eingeladen zu werden. Das ist der Unterschied. Join geht von mir aus, ja, da will ich dabei sein. Ja. To belong geht von den anderen aus. Und die Beobachtung, die wir machen, dass Marken und die verantwortlichen Markenmanager sich massiv darauf konzentrieren, ihr Produkt im besten Licht erscheinen zu lassen, mit allen Raffinenzen, die dazugehören, und dieses Produkt zu verkaufen, werden auch daran gemessen, wie viele Produkte verkauft werden. Was aber völlig in den Hintergrund tritt, ist diese Energie, dieser Wille,
dazuzugehören, zu dieser Markengemeinschaft, sofern vorhanden, dazuzugehören. Und wie gesagt, deshalb haben wir das Thema jetzt hier beim Oktoberfest mal in den Mittelpunkt gestellt, weil man kann eben sehr schön sehen, das Oktoberfest kann sich nicht bewegen. Das Oktoberfest gibt's nur in München. Das heißt, man muss herkommen, herfliegen. Man muss unter Umständen, gerade für Asiaten, das sehen wir heute auch viele, viel Geld dafür ausgeben. Und all das, weil man dazugehören will, weil man das einmal erlebt, weil man einmal belongen wollte. Und das ist eigentlich schon eine unglaubliche Kraft, der man sich mal bewusst werden sollte, wie man die eben auch für sich nutzen kann.
Was hat man denn als Marke, was habe ich denn als Marke davon, wenn ich eine große, starke Community habe? Warum ist das erstrebenswert?
Naja, der innerste Teil einer Community ist das, was wir Fans nennen. Ist vielleicht ganz interessant, woher dieser Begriff Fan eigentlich kommt, nämlich von Fanatic.
Was sehe ich?
Ja, also fanatisch ist jetzt eine harte deutsche Übersetzung, aber man könnte es auch mit hochbegeistert, ne, und bindungswillig übersetzen. Und die Fans, deshalb reden wir bei Brand Trust eigentlich auch mehr von Fans als von Zielgruppen, das ist so die innere Glut jeder Community. Ne? Das sieht man ja auch sehr schön in Fußballstadien. Ne? Wenn du zum FC Bayern gehst, da hast du im Fußballstadion, glaube ich, Platz für 80.000 Leute und in der Fankurve, da stehen 5. Und der Uli Hoeneß hat mal gesagt, wenn wir die 5 nicht hätten, würden die anderen 75 nicht kommen. Weil die machen die Stimmung. Das ist die Glut. Das sind nicht die Großkopferten in der VIP-Lounge. Das sind die, die da stehen, ja, und das Bier in der Pause am Stand kaufen. Und so geht's jeder Community. Der innerste Kern sind die Fans. Und deshalb sollte jeder Marketingmanager darauf achten, dass er A, seine Fans kennt, B, seine Fans auch entsprechend behandelt. Das ist nicht einfach. Ja. Das ist eine große Herausforderung. Und wenn er es schafft, dass sich die Fan-Community, der Fan-Teil vergrößert, hebelt es automatisch in die anderen, ich sag mal, Schichten der Community hinein. Das heißt, die Community als Ganzes vergrößert sich mit. Das ist das Besondere.
Man kann es ja auch so beschreiben, ein Fan kann man an sich selbst auch beobachten, wenn ich eine emotionale Beziehung habe. Ne? Wenn ich nicht nur rational da dabei sein will, sondern wirklich dann...
Ja, rational Bier trinken auf dem Oktoberfest, da brauchst du kein Oktoberfest, da gehst du zum Kühlschrank.
Ja, ist günstiger.
Ja. Und kürzere Wege, bequemere Sofa, ist alles schöner. Rational gesehen gibt es keinen Grund, aufs Oktoberfest zu gehen.
Exakt, exakt. Und wenn du dann so emotional verbunden bist, dann hast du ja diese ganzen schönen Vorteile, die ihr als CEOs ja auch immer gerne haben möchtet. Loyalität, ne, preisunsensibel oder weniger preissensibel zu sein.
14.10.
Weiterempfehlung, Cross-Selling. Also diese ganzen dann wirklich EBIT-wirksamen Erfolgsfaktoren kriegst du durch deine Fans.
Exakt. Und trotzdem wissen die meisten nicht, habe ich überhaupt Fans? Wenn ja, warum? Wer ist es eigentlich und was mache ich mit denen? Die 4 Fragen kann dir fast keiner beantworten. Fast keiner. Da gibt es überhaupt keine Sensibilität für, obwohl das nochmal der Hebel Nummer 1 ist, um die Community zu vergrößern. Weißt du auch warum? Weil ich behaupte das jetzt mal so, ne? In bester Studentenmanier.
Ja, wegen der Abstrahleffekte.
Richtig, weil die Fans haben mehr Erfahrung und mehr Wissen. Ja, die kennen sich teilweise besser aus als Verkäufer der Marke. Und das ist das Geheimnis übrigens, wenn es darum geht, Communities zu vergrößern. Wenn du es schaffst, einen möglichst großen Wissens- und Erfahrungsabstand herzustellen von den Fans zu der nächsten Schicht einer Community, dann fließt dieser Abstand, das nennt man in der Physik, ein Potenzialgefälle. Das heißt, unterschiedliche Potenziale wollen sich immer ausgleichen. Und das ist bei einer Community mit den Fans genau das Gleiche. Wenn einer einen größeren Erfahrungsvorsprung, Wissensvorsprung hat vor dir, zum Beispiel, du willst in Urlaub fahren nach Kitzbühel, ich war schon immer in Kitzbühel, und dann fragst jemanden, der schon oft in Kitzbühel war, wie komme ich da hin, ist das schön, ja, das ist schön, welches Hotel soll ich denn gehen, was kann ich da machen? Und dann sagt er dir, geh in das Hotel, in die Wirtschaft musst du und auf die Hütte.
Und du musst ja nicht
das ist
mal,
nichts anderes als verkaufen.
Du musst ja nicht mal die Intention mitbringen, wie du es jetzt sagst, als Nachfragender, sondern du erzählst ja automatisch.
Die kommt von allein.
Wenn du irgendwo genau. Experte bist, Thermomix-Effekt, fängst du ja automatisch an, darüber zu zählen. Und darüber.
Ganz wichtig, und das verstehen die meisten auch nicht, ohne Belohnung.
Ja, exakt.
Der macht es komplett freiwillig.
Was ist viel authentischer macht.
Und das ist der Punkt, und den Punkt will ich rüberbringen, weil... Wenn ich jetzt möchte, dass mich möglichst viele meiner Fans weiterempfehlen, regelmäßig, unbezahlt, muss ich nur eines tun. Ich muss schauen, dass der Wissens- und Erfahrungsabstand zum nächsten größer wird. Weil je größer dieser Abstand, desto größer das Potenzialgefälle, desto mehr Kommunikationsfluss entsteht. Je geringer der Abstand, Weißt, du wohnst in Lenggries, ja, und wenn ich auch in Lenggries wohne und wir unterhalten uns darüber, was da die beste Kneipe ist, da ist das Gespräch, glaube ich, nach 3 Minuten beendet und es bewegt sich nichts, ja, weil wir ja beide das Gleiche wissen. Wenn du allerdings in Lenggries wohnst und ich da noch nie war, dann wird es interessant, ne? Dann haben wir wieder den Abstand. Und
heißer
das ist
Tipp,
eigentlich dann der Job.
Efis Eckerl ist ein ganz heißer Tipp. Hm? Efis Eckerl, wenn du mal nach Lenggries fahren willst.
Jetzt, ne? Ich komme nicht, aber alle Zuschauer, viel Spaß dabei.
Ja.
Aber das ist genau der Punkt. Das heißt, die Aufgabe ist, und das ist auch so ein Fehler, der im operativen Marketing oft gemacht wird, weil man natürlich durch diese Massenmarketing-Nummer jedem die gleiche Botschaft sendet. Ja. Jeder kriegt den gleichen Post, jeder sieht den gleichen Film, jeder kriegt gleich, immer alles gleich. Und das ist genau falsch. Das Gegenteil ist wichtig. Man muss es ungleich machen, um eben diesen Abstand zu stimulieren. Und dann besorgen die Fans einem den Rest. Die sorgen dann dafür, dass dieses Potenzialgefälle ausgeglichen wird. Die fangen dann an, drüber zu reden. Und dann entsteht dieser berühmte und, wie wir alle wissen, auch bestverkaufendste, billigste Akquisitionseffekt, nämlich Weiterempfehlung von begeisterten Kunden, wie es dann immer heißt. Aber begeisterte Kunden, das ist die Botschaft, kann man herstellen durch Bevorzugung, sei es jetzt was Informationen anbelangt, sei es was Plätze im Zelt anbelangt. Das sind alles Unterschiede, die darauf warten, dass sie sich ausgleichen. Physikalisches Grundgesetz.
Ein wunderschönes Negativbeispiel dazu. Gab es ja gerade diesen Aufschrei von der Marke Oasis, die jetzt wieder auftritt, ich glaube nach einer längeren Pause. Und dann haben sich die Fans eben angestellt, um Tickets zu erwerben und rechneten, ich glaube, man rechnete mit einem Ticketpreis von 160 Pfund. Und dann kam der Erste dann an und dann war es, ja, zack, 400. Dynamic Pricing Modell eingeführt, das können wir auch mal drüber reden. Und dann hast du deine Kernzielgruppe und davon noch den kleinsten Teil, also deine Fans, wirklich die dann 6-7 Stunden in der Kälte stehen, in der Herbertsbrühe, nur um die Nähe zu dir haben zu können und ein Ticket zu ergattern, die bestrafst du dann.
Aus meiner Sicht gesprochen ist das auch wieder ein Abstand, allerdings ein negativer.
Ja.
Und negative Weiterempfehlungen gibt es ja auch, wie wir wissen. Und das macht die Sache, die Arbeit mit den Fans natürlich alles andere als einfach. Weil je höher die Bindung, je geringer die Distanz, die man hat, desto mehr zählen die Details, die kleinen Fehler. Die kleinen Fehler werden plötzlich ganz groß. Mit einem normalen Kunden, mein Gott, das ist halt ein Fehler. Aber bei einem Fan, wie zum Beispiel, wenn der feststellt, er zahlt mehr wie ein, nennen wir es jetzt mal Nicht-Fan, dann ist der natürlich enttäuscht. Dann sagt er, hey, meine Loyalität, meine Zeit, die ich investiere, die Weiterempfehlung, die ich gemacht habe, dafür, das sind ja die Telekoms und die Verlage, das sind ja Weltmeister, die können es ja überhaupt nicht. Weil wenn du als Abonnent, als treuer Abonnent einer Zeitschrift zum Vollpreis ständig mit den Angeboten konfrontiert wirst an alle Nicht-Abonnenten, die es jetzt zum Schnupperpreis kriegen und billiger, da denkst du dir doch als Abonnent, sag mal, geht's noch? So, und dadurch kreierst du wieder Abstände, aber eben ins Negative hinein. Und dann bist du natürlich, dann wirst du auch als Fan quasi, wenn du so willst, entfernt. Und dann bist du natürlich irgendwann auch sensibel für andere Angebote. Dann sagst du, der mag mich ja eh nicht. Die wachen alle erst auf, wenn du kündigst. Hast du schon mal gekündigt, dein Mobilfunkvertrag?
Ja. Ich werde das alles Thema. Ne?
Da wird dann investiert.
Komplett. Der Colin hat in seinem Podcast darüber letztens geredet und hat dann erklärt, dass O2 sich jetzt geäußert hat, dass sie das jetzt ändern wollen. Und jetzt pass auf. Also ist wirklich hörenswert, die Geschichte. Weil scheinbar gibt es manchmal den Fall, dass du über den Vertragszeitraum, der irgendwie 24 Monate ist, immer in Deutschland, Österreich übrigens anders, besser reguliert, günstigere Preise, dass du teilweise dein Handy, was du dann ja oft dann zusammenkaufst, dass du das teilweise über diesen Zeitraum hin mit dann noch abzahlen musst. Und dann haben sie jetzt in der Kommunikation gesagt, ja, wir retten euch, ihr müsst dann nicht mehr weiterzahlen und haben jetzt praktisch diesen ganz schlimmen, wie Colin zu Recht sagt, Muss-Faktor so ins Bewusstsein gehoben, aber auf eine negative Bühne.
Also das denken alle so, hey, was passiert gerade? Vor allem schaffe erst ein Problem und dann löse es.
Genau.
Also das braucht man eigentlich auch nicht. Also das ist vielleicht etwas, was man wirklich lernen kann und eben auch aus Anlass jetzt des schönen Oktoberfestes, dass eben Fans eine ganz wichtige Treibkraft sind für Communities, für treue, immer wieder kaufende, preisunsensible, weiterempfehlende Sinnwerte und Empfindungsgemeinschaften. dass die Fans die sind, um die man sich da ganz besonders kümmern muss, damit die Glut hält, damit es interessant und spannend wird. Marken, die ihre Fans verloren haben, das ist ganz schlimm. Ja. On ist zum Beispiel gerade eine Marke, die dabei ist. Ja, diese Schweizer Sportschuhmarke, Laufmarke, sind an den falschen Füßen.
Ja.
Weil sie an den falschen Orten, zu den falschen Preisen, mit den falschen Designs verkauft werden. Und wenn die nicht aufpassen, die sind ja börsennotiert in New York witzigerweise, nicht in Zürich. Wenn die nicht aufpassen, dann machen wir in 3 Jahren eine Spezialsendung über On, weil dann sind die tot.
Ja, das
und die sind
auf
dem besten Weg dazu.
Das Interessante ist, da kommen ja viele Marken, ne? Gerade wenn es so Hype-Marken sind am Anfang, dann in genau diese Bredouille, ne? Dann wirst du so verführt, dich auszuweiten im Absatz, auch dann neue Kanäle, Absatzkanäle oder die mit aufzunehmen. Und dann hast du das Problem. Dann hast du auf einmal Leute, eine große Zielgruppe, die dann auch gesehen werden, wie sie deine Schuhe tragen. Das ist ja was höchst Sichtbares im Außen.
Richtig.
Und hast dann negative Abstrahleffekte. Und dann wäre die Frage jetzt, okay, was rate ich dann einer solchen Marke? Und da kann man nur raten, wie du gesagt hast, wieder Unterschiede zu schaffen. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich mache jetzt ein Spezialprodukt, eine neue Serie, die wieder auf den Kern der Marke, nämlich Sport Performance, zurückgeht und macht die aber wieder limitiert für Fans, damit die oder für die kleinere Kernzielgruppe, von denen wir auch wollen, dass sie mit unserer Marke gesehen werden.
Das ist der Punkt. Nicht, dass das einer missversteht. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt hier die Schrumpfung predigen, ja, also jetzt an dem Beispiel On, sondern es geht genau, was du sagst. Ja. Man kann ja ruhig eine Marke auch auscashen, aber man darf es halt nicht übertreiben. Ja. Und man muss auf der anderen Seite wieder Energie in die Marke geben, ja, über eben die Fans. Ja. Das sind jetzt eben Sportfans, bei On ist aber auch eine Lifestyle-Komponente dabei. Es braucht auch die richtigen Füße der Lifestyle-Vorbilder oder Mode-Vorbilder, wie man es genau nennen will, aber eben auch natürlich der Performance-Menschen, also der Sportler. Da müssen auch Rekorde aufgestellt werden. Es gab vor 15 Jahren das Beispiel Puma, wie die sich ruiniert haben, indem sie ja, war das große Achievement damals, den Sport-Lifestyle erfunden zu haben. Also die Verschmelzung, was wir jetzt ja überall sehen, von Sport und Lifestyle. Und dann haben die so viel Sport-Lifestyle gemacht, so viel Marken-Collabs etc., dass komplett der Sportkern verloren gegangen ist. Und das hast du dann zuerst gemerkt, dann haben die wirklich guten Fachhändler, hatten kein Puma mehr. Es geht ja alles ganz langsam. Dann hatten langsam die Ketten kein Puma mehr. Dann hatten auch die anderen Sporthändler kein Puma mehr. Und irgendwann waren die aus dem Sportthema raus. Dafür waren es dann halt in irgendwelchen Modeläden gestanden, was du als Sportschuhmarke dir mit dem Markenkern im Sport nicht leisten kannst.
Aber das ist
und
wirklich,
die haben dann natürlich die große Krise gehabt und dann Rolle rückwärts.
Ne? Das ist wirklich ein extrem guter Tipp. Den kann man nur noch mal unterstreichen. Sich als Hersteller, Verkäufer ganz bewusst anzuschauen, für welchen Retailer bin ich wie attraktiv. Und was ist eigentlich der höchst aufgehängteste von jetzt Zielgruppenansprache? Der attraktivste mit der Autorität. Wo muss ich drin sein? Und wenn du merkst, da sinkt der Absatz oder ne, da sinkt deine Marge, dann musst du spätestens, dann musst du handeln. Aber lieber Klaus, ich habe dir mal was mitgebracht. Unser Überraschungsthema, von dem Klaus vorher nicht weiß, was es ist. Ich habe versucht, dass es was mit der Sendung zu tun hat, aber es ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Jetzt muss ich erst mal schauen, ob du das kennst.
Ein Umschlag mal wieder mit Fragezeichen drauf und einem spannenden Begriff, der Charlina diebische Freude bereitet, wenn ich sprachlos bin. Mal gucken, ob sie es schafft. Also, was haben wir? Manienische Fantasy.
Boah, aber das ist jetzt einfach nur schlecht geschrieben dann. Das Wort kennst du.
Komm, sag's.
Manieristisch.
Ja, Manierismus ist eine Kunstrichtung. Mhm. Hilf mir.
Okay. Bin ich drüber gestolpert. Mir ist aufgefallen, dass es in den letzten Jahren immer mehr Fantasy-Serien gibt. Also dieses Genre ist irgendwie total aufgeblasen, auch von den Produktionsbudgets. Und ich meine auch, HBO hat jetzt zum allerersten Mal in der Geschichte ein Skript von einem chinesischen Autor produziert. Das heißt, Die drei Sonnen, glaube ich. Also da ist richtig Musik drin in diesem Genre, in dieser Industrie. Und dann habe ich mich da so mal ein bisschen eingelesen, was gibt es da eigentlich so? Weil ich habe so gemerkt, es gibt da auch unterschiedliche Richtungen. Ich persönlich habe natürlich Game of Thrones geschaut oder auch jetzt House of Dragons. Jetzt gibt es wieder die Renaissance von Herr der Ringe, Ringe der Macht. Das wird dann auch so ein bisschen miteinander verglichen. Bin natürlich mit Harry Potter aufgewachsen, also bin totales Fantasy-Kind. Und fand jetzt spannend, warum ist in der heutigen Zeit Fantasy so so ein Boom-Geschäft? Und wie verändert sich dieses Genre? Und meine erste These ist dazu, dass du psychologisch natürlich wunderbar dich in so eine Welt flüchten kannst, wenn die Welt um dich herum, in der du gerade bist, irgendwie zu anstrengend ist. Ne? Wirtschaftskrise, Krieg und so weiter. Also wir haben ja wirklich Polykrisenzeiten. Und da wundert es nicht, dass dann dieser Boom ist an verschiedenen Ausbruchsangeboten. Siehe jetzt Fantasy. So, und jetzt kommt das Spannende. Was ist manieristische Fantasy? Man hat zwei Strömungen jetzt entdeckt, gibt mehr, aber zwei Prominente, die sich auftrennen, und zwar die traditionelle Fantasy und die manieristische. Ja, wenn du dir mal anschaust, was ist denn inhaltlich der Unterschied zwischen so einem Fantasy-Genre oder Fantasy-Format wie Game of Thrones, hast du das gesehen, versus Herr der Ringe oder Harry Potter? Was glaubst du?
Inhaltlich?
Ja.
Also Herr der Ringe, Game of Thrones, gering. Ich kann da jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Es geht ja immer um Kampf gegen Gut, gegen Bös. Alles sehr eindeutig, episch. Zwischen Herr der Ringe und Game of Thrones, das ist für mich auch markenmäßig eigentlich ziemlich ähnlich.
Spannend. Also du hast das schon gesagt. Finde ich jetzt spannend, dass du keinen Unterschied siehst. Also Herr der Ringe, wie du gesagt hast, die Rollen sind ziemlich klar verteilt. Wer ist der Gute, wer ist der Böse, was ist das Ende, worauf arbeitest du hin? Bei Game of Thrones ja nicht. Also bei Game of Thrones am Anfang magst du Jamie Lannister überhaupt nicht, irgendwann findest du ihn dann doch ganz cool.
Das Köpfen der Hauptdarsteller gleich zu Beginn.
Genau, also du hast dieses Mittelalterliche, was irgendwie da noch mit reingebracht wird, und dann diese Fantasy-Elemente und jetzt eben die Umkehr, die ich so spannend finde, nicht mehr diese klare, auch moralisch einfach zuordnenbare Trennung, an der du dich dann abarbeiten kannst, sondern dieser Überraschungseffekt und auch dieses realistischere Abbilden in unserer Gesellschaft mit, du kannst eigentlich gar nicht so genau definieren, wie wird sich der Charakter entwickeln über die 6, 7 Staffeln jetzt, die wir es erleben. Also auch auf der Frankfurter Buchmesse wird dieser Bereich immer, immer größer, wo dann Leute verkleidet dahin kommen. Ich habe jetzt den Fachbegriff leider vergessen, wie die heißen. Können wir vielleicht dann einblenden. Und dieser ganze Community-Building-Bereich im Fantasy-Bereich, ne, wo ja dann auch Markenkollapses entstehen, den fand ich einfach spannend.
Schön. Ist das Oktoberfest jetzt manieristisch?
Oh, ja, okay, das Oktoberfest als soziale Struktur. Nee, das ist traditionell.
Na, das ist ja das große Thema, ne? Erneuerung, Oktoberfest. Mhm. Ja, man kriegt es ja so in München dann mit, da passieren ja Monate im Vorfeld, welcher Wirt jetzt ausscheidet, wer übernimmt das, welche Intrige läuft da im Hintergrund und wie verhält sich die Stadt, die das Ganze irgendwie genehmigen muss und wie stark ist die Korruption da eigentlich ausgeprägt. Also das ist ja auch etwas, was der Münchner, glaube ich, so unterjährig extrem auf Oktoberfestschiene bringt, bis er das dann alles live vor Ort auf der Theresienwiese beobachten kann. Also das erinnert mich dann eher an deine Beschreibung von Game of Thrones. Du weißt auch nicht genau, wer geköpft wird, wer überführt wird, weil er schwarz gearbeitet hat oder nicht in der Kasse korrekt gebonkt. Das wird ja dann alles nach dem Oktoberfest dann genüsslich ausgeschlachtet, wo die Steuerfahndung war, wo der Zoll war und was da alles passiert ist. Und insofern kann ich es jetzt auch nachvollziehen, schon ein paar Züge zu Game of Thrones. Ja, das war's. Die Oktoberfest-Ausgabe über Communities und Oktoberfest und das bayerische Leben im Allgemeinen. Ich freue mich, dass alle dabei waren. Diese Sendung gibt's auch als Podcast, wer Auto fahren möchte währenddessen. Und ich freue mich, zusammen mit Charlina euch alle wieder begrüßen zu können in 2 Wochen zu einem weiteren spannenden Thema.
Ciao, macht's gut.
Brand Trust Live.
Eugen. Die ist so rückwärts, so CSU.
Ich wäre Marb und Alte Wiesen, siehst du. Bei Marb bin ich ein bisschen fortschrittlicher,
bei den
Fahrradmarken.
Wir wollen ja die Kontraste.
Bin ich dann eher.
Ja, wir wollen ja die Kontraste. Ich will die Kontraste.
Okay, tschüss, ich will jetzt ein Bier.
Wir auch, wir gehen zum
okay,
Bier.
Ciao.
Händel oder?
Ja. Händel. Jetzt aber. Danke, bye.